Ich habe ja Weihnachten erzählt, dass Heiligabend auch damals keine besinnliche Zeit war. Da war eine Menge los, eine Menge Action. Und für Maria war es und auch für Josef war es alles andere als schön, angenehm oder romantisch. Das war es definitiv nicht. Aber nervt euch das auch, wenn gerade so Weihnachten, Weihnachtsgeschichten erzählt werden oder auch Märchen zum Beispiel. Bei Märchen ist das ganz oft so, oder Hollywood-Filme. Das ist dann sehr spannend, da wird eine Spannung aufgebaut. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo was passiert. So, dann heiratet der Prinz die Prinzessin oder der Mann die Frau und dann ist alles, was wir noch erfahren, sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Aus, vorbei. Fertig. Da, wo eigentlich das Leben erst anfängt, da hört die Geschichte auf. Und in der Weihnachtsgeschichte habe ich manchmal auch so den Eindruck, dass das so ist. So, dass die ganzen Dezember über hören wir Geschichten oder Predigten aus der Weihnachtsgeschichte. Es baut sich so auf und der Höhepunkt ist dann der Heilige Abend, wenn wir dann gemeinsam uns hier treffen und dann auch die ganzen Gäste da sind und viele Besucher da sind. Man freut sich darüber, volles Haus, die Familie ist dann zu Hause, es gibt leckeres Essen, tolle Geschenke. Und dann kommt dieser Abbruch. Das heißt, man hat noch so zwei Feiertage, wo man noch so ein bisschen feiern kann. Und dann bricht das alles weg. Weihnachten ist vorbei. Es steht zwar noch so ein Bäumchen vielleicht irgendwo rum, aber der fängt schon an zu nadeln. Da ist man eigentlich froh, wenn der irgendwann vielleicht sogar weg ist. Ja, der nicht, der ist künstlich. Aber irgendwie ist es dann so ein bisschen, man spricht nicht mehr über Weihnachten. Weihnachten ist zu Ende, da kann man dann bis nächstes Jahr warten. Da kommen wieder so andere Themen. Es gibt aber auch andere Kinofilme. Die sind dann irrsinnig spannend, gehen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann steht da, Fortsetzung folgt. Und das möchte ich mit euch heute machen. Denn bei der Weihnachtsgeschichte gibt es eine Fortsetzung. Die hört ja nicht auf, als die Hirten wieder weggingen und dann Gott lobten und priesen für alles, was sie gesehen und gehört hatten, was ihnen der Engel gesagt hatte. So, damit hört für uns die Weihnachtsgeschichte eigentlich auch auf. Es gibt noch manche, die dann nochmal zurückgreifen auf das, was über die Weisen erzählt wird. Das kommt dann etwas später. Aber so, wie geht es dann unmittelbar eigentlich weiter? Was macht denn jetzt nun Maria und Josef in der Krippe, also mit Jesus in der Krippe da? Wie lange waren die da in der Herberge? Und was haben sie dann gemacht? Und wie ging das denn so? Und darüber erzählt uns die Bibel eigentlich eine ganze Menge. Aber das vergessen wir manchmal so. Das ist irgendwie so, nö, Weihnachten ist jetzt genug, dann haben wir genug davon, machen wir wieder was anderes, ein anderes Thema, Jahreswechsel, das ist gut. Ne? Rückblick, Feedback oder Vorausblicken, gute Vorsätze schaffen und so. Ich möchte dabei bleiben. Was haben die denn gemacht? Zunächst einmal haben sie sich, es gab eine ganze Menge Regeln im Alten Testament, wie man so umgehen musste mit einem neugeborenen Kind. Und an die haben sich Josef und Maria gehalten. Wir denken immer, ja, mit denen fängt ja das Neue Testament an. Ja? Aber das war ja nicht so. Das Neue Testament wurde ja erst viel später geschrieben. Zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, das war letztendlich die Zeit des Alten Testamentes. Und das, was wir im Alten Testament haben, das war die Bibel der damaligen Juden. Und das Gesetz gab es, das Gesetz galt. Es gab noch keine Erlösung durch Jesus Christus. Er hat noch nicht das Gesetz erfüllt. Das heißt, sie haben sich an das Gesetz gehalten. Und das Gesetz hieß, dass sie am achten Tag Jesus beschneiden mussten. Das war so eines der Gesetze. Und dann ging es weiter. Dann heißt es, Jesus sollte dargestellt werden im Tempel. Denn es gab ein Gesetz, dass jeder männliche erstgeborene Sohn im Tempel Gott besonders geweiht werden sollte. Und das sollte aber frühestens nach 40 Tagen passieren. Warum? Genau, es gab Reinheitsgebote in der Bibel. Und wenn eine Frau ein Kind geboren hat, galt sie 40 Tage unrein. Und erst nach 40 Tagen durfte sie in den Tempel gehen. Und erst dann konnte also auch der Sohn dargestellt oder geweiht werden. Und genau nach 40 Tagen sind Josef und Maria in Jerusalem in den Tempel gegangen. Also vermute ich jetzt mal, die sind irgendwie in der Zeit auch in Bethlehem geblieben. Zumindest einen guten Monat. Denn warum sollten sie zurückgehen nach Nazareth, was ganz im Norden von Israel liegt, um dann wieder zurückzugehen nach Jerusalem, was ungefähr so in der Nähe von Bethlehem liegt. Nicht wirklich, aber zumindest deutlich näher dran war. Also vermute ich, Sie sind da geblieben, vermutlich auch nicht mehr in der Vorhalle, wie ich das am Heiligabend erklärt habe, da wo sich alle Leute aufgehalten haben in der Herberge, sondern ich denke mal, dass dann so einige Leute schon wieder abgereist waren und dann wurden die Zimmer wieder frei in der Herberge und sie konnten dann nach oben gehen, hatten ihr eigenes Zimmer. Ich denke, das war eine gute Sache. Aber Sie sind erstmal da geblieben, eine Zeit lang. Vermute ich. Das steht nicht in der Bibel, aber das lässt sich für mich so rückschlussfolgern. Und dann ging es in den Tempel. Und da passieren eine ganze Menge interessante Sachen. Zum Beispiel mussten sie da auch ein Reinigungsopfer bringen. Und das sah bei ihnen so aus, also entweder hieß es ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben. Und das war eigentlich das Opfer für arme Menschen, die sich mehr nicht leisten konnten. Daraus können wir wiederum zurückfolgern, dass Josef und Maria zumindest nicht besonders viel Geld hatten. Sie waren jetzt vielleicht nicht bettelarm, aber reich waren sie auch nicht. Das kann man daraus wieder zurückführen. Und dann passiert Folgendes, und das haben wir schon gehört. Ein besonderer Mann tritt auf, als sie gerade in den Tempel kamen. Damals, ich muss mal überlegen, hier piept das gerade echt unangenehm, ne? Muss mal kurz gucken, ob ich das in irgendeiner Weise... So, machen wir das mal weg, ne? Das ist vielleicht ein bisschen schöner so. Ah, genau. Ja, wenn Technik im Spiel ist, ne? Und dann heißt es in Lukas 2, also nach der ganzen Weihnachtsgeschichte, die eigentlich immer noch die Weihnachtsgeschichte ist. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Andere Übersetzungen schreiben hier, wartete auf den Trost Israels. Manche kennen vielleicht diese Übersetzung besser. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet. Und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Es gibt in dieser Weihnachtsgeschichte drei inhaltlich überlieferte Lobgesänge. Einer ist der, den Simeon hier gerade bringt. Bringen wir die anderen zwei noch zusammen? Maria hat einen Lobgesang gehabt, nachdem sie gehört hat, sie wird schwanger werden. Und dann gab es noch einen Lobgesang. Hanna wissen wir nicht, was sie gesagt hat. Bitte? Zacharias, genau. Der Vater von Johannes dem Täufer oder der Mann von Elisabeth, die kommen ja auch in der Weihnachtsgeschichte vor. Waren jetzt hier in Viersen, glaube ich, nicht vertreten, wenn ich mich richtig erinnere, in Krefeld schon. Genau, drei Lobgesänge. Wenn man jetzt den der Engel noch dazu rechnet, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, dann gab es sogar vier. Es gab aber viel Lobpreis in der Weihnachtsgeschichte. Ja. Die Hirten haben Gott gelobt, ne, die waren voll dabei. Wir wissen aber nicht, was sie gesagt haben. Und wir wissen, dass eine Menge Menschen Gott gelobt haben, wie eben auch diese Hanna zum Beispiel. Die hat Gott gelobt. Simeon, der Name Simeon, der hat eine Bedeutung. Wer weiß, was der Name Simeon heißt? Schon mal drüber nachgedacht? Das ist ein hebräischer Name, kommt von dem hebräischen Wort Shema, hören. Gott hört. Simeon heißt Gott hört oder Gott hat erhört. Shema Israel, höre Israel, ist vielleicht bekannt. Aber von diesem Wortstamm kommt das Wort Simeon. Interessant, hat viel mit dem zu tun, was wir hier in der Geschichte gerade gelesen haben. Und Trost Israels, das ist so ein Begriff, der alles zusammenfasst, was Positives eigentlich für oder über Israel prophezeit wurde, was den Messias betrifft. Dass der Trost Israels, der Messias, letztendlich von Israel kommen wird. Genau, also es wurde viel gelobt. Es gibt interessante, bedeutungsschwangere Namen hier in dieser Geschichte. Was meint ihr, wie alt war Simeon damals im Tempel?
Alt.
Du sagst alt?
Alt.
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 Also 80, ja. Also er steht 35. Du bist mal mutig, ne? Ja, manche würden ja sagen 84. Ja, das war die Hanna. Ne? Hanna war 84. Die hat im Tempel gelebt. Über Simeon steht nicht, wie alt er war. Er wird in vielen Darstellungen als Greis gemalt, aber er steht nicht da in der Bibel. Ich finde das immer mal interessant, mal genau hinzugucken, was steht denn da eigentlich. Ich habe immer gedacht, ja, der ist deswegen alt, weil er ja dann seinen Lobgesang anfängt mit den Worten, jetzt kann dein Diener in Ruhe oder in Frieden sterben. Da dachte ich so, oh, das sagt man doch, wenn man am Ende des Lebens ist. Das hat aber damit eigentlich gar nichts zu tun. Denn er hatte ja eine Prophezeiung auf seinem Leben, du wirst nicht sterben, bevor du den Messias gesehen hast. Das heißt, er wusste, solange er den Messias noch nicht gesehen hatte, wird er nicht sterben. Jetzt hat sich diese Prophezeiung erfüllt. Und weil sich die Prophezeiung erfüllt hatte, hatte er jetzt Frieden darüber und konnte sagen, jetzt kann ich sterben. Das heißt aber nicht, dass er sofort gestorben ist. Das heißt, es kann auch sein, dass er noch ein paar Jahrzehnte gelebt hat. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie alt Simeon war. Ich habe auch mal gerne aufs Alter abgespielt, aber wenn man genau hinguckt, steht es nicht da. Aber eins wissen wir von Simeon. Simeon war treu. Das heißt, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dadurch, dass er erfüllt war mit dem Heiligen Geist, hat er von Gott diese besondere Prophezeiung bekommen, dass er nicht sterben wird, bevor er den Messias gesehen hat. Und dann war es auch der Heilige Geist, der bewirkt hat, dass er genau in dem Augenblick im Tempel war, als Jesus und Maria reinkamen. Das ist ja nun auch nicht so selbstverständlich. Denn im Gegensatz zu Hanna hat Simeon nicht im Tempel gewohnt. Ja, der war nicht die ganze Zeit da und hat die Leute beobachtet, bis er endlich den Messias sieht. Der hat irgendwo in Jerusalem gewohnt. Das war die größte Stadt damals in Israel. Und dann hat der Heilige Geist ihn gedrängt, in den Tempel zu gehen. Genau in dem Augenblick, wo Josef und Maria mit Jesus reinkommen. Und dann sagt er diesen Lobgesang, ich bin froh, jetzt habe ich das gesehen, was Gott mir wahrscheinlich schon vor langer Zeit verheißen hat. Simeon war treu. Er hielt an Gottes Verheißungen fest. Und er glaubte fest daran, dass Gott das wahrmacht, was er versprochen hat. So, jetzt haben wir dieses Wort treu, was ich benutzt habe. Und das ist in Deutschland, in unserer Kultur, nicht besonders toll, oder? Also das Wort treu wird meistens negativ verwendet, oder? Oft wird so gesagt, naja, er hat nicht viele Begabungen, aber das, was er macht, da ist er treu. Das ist so ein bisschen so, er kann nichts, aber er ist treu in dem, was er kann. So ein bisschen so, wenn man nichts einfällt, Positives über jemanden zu sagen, dann ist er treu. Ist doch oft so, oder? Ich habe das manchmal beobachtet, wenn Menschen in der Gemeinde jetzt keinen besonders heraus- oder hervorragenden Dienst haben, weil sie nicht auf der Bühne stehen oder so oder irgendeine Gruppe leiten, dann heißt es immer, er ist treu. Sie betet und sie ist treu da drin. Das wird oft, ja natürlich sagen wir, nee, das ist nicht abwertend gemeint, aber irgendwie manchmal habe ich den Eindruck, doch. Es ist so, was Besseres fällt einem nicht ein. Es gibt ja auch den Begriff treudoof im Deutschen. Ja. Oder so ein treuer Hundeblick. Also treu ist irgendwie in unserer Kultur nicht so richtig das geile Wort. Aber ich möchte heute mal eine Bresche schlagen für das Wort Treue. Ich finde, Treue ist ganz entscheidend. Es gibt eine Redensart im Deutschen, die finde ich wieder gut. Die Länge der Zeit macht die Last. Wenn jemand etwas einmal macht, ist das nicht so schwer, als wenn er es regelmäßig immer und immer und immer wieder machen muss. Wenn er treu ist in dem, was er tut. Es ist sehr viel leichter, etwas auf die Beine zu stellen, irgendein Event zu starten und das zu machen und abzuwickeln, und dann ist Schluss. Dann bricht man erschöpft zusammen und hat so seine Höchstleistungen des Lebens gebracht. Aber das immer wieder zu bringen, so zu leben, treu in dem zu sein. Und treu heißt eben nicht, etwas schlecht zu machen, so irgendwie so hinzuschludern, sondern treu heißt, etwas mit ganzem Herzen richtig gut zu tun, aber das die ganze Zeit. Ich bin treu dabei. Ich habe früher mich ja viel mit klassischer Musik beschäftigt. Es gibt einen sehr bekannten Komponisten und Musiker, Johann Sebastian Bach. Er musikalisch ist er in der Barockzeit einzuordnen. Und er war aber auch gläubiger Christ. Er hat viele seiner Werke und Kompositionen untertitelt mit Soli Deo Gloria, allein Gott sei die Ehre. Und er hat unter anderem auch Kantaten geschrieben. Also er hat weltliche Werke, säkulare Werke geschrieben und geistliche Werke. Und unter anderem auch Kantaten. Kantaten waren Stücke, die hat man sonntags morgens im Gottesdienst aufgeführt. Also wir machen heute Lobpreis. Damals wurde eine Kantate gespielt. Da war ein Orchester dabei und dann hat Bach das auch dirigiert. Ich überlege mir, nur eine dieser Kantaten würde ich schon mal gar nicht komponiert kriegen. Das übersteigt mich. Also da müsste ich wahrscheinlich da wochenlang, monatelang, jahrelang dran arbeiten und feilen. Und irgendwann würde ich so ein Ding mal auf die Beine kriegen, was nicht besonders gut wäre, vermute ich. Wir müssten heute, wenn wir diese Kantaten spielen, erstmal ein Orchester finden, was das spielen kann. Da gibt es ja auch nicht mehr so viele. Und dann wird erstmal geprobt. Ja, ich kenne das von früher noch so, dann gibt es halt Probentermine und dann wird geprobt, bis das Ding endlich gut wird und dann wird es aufgeführt. Große Aufregung, schaffen wir es nicht, großes Lampenfieber. Und wenn man dann effektiv sein will, dann führt man das ein paar Mal auf. Weil jetzt hat man sich so viel Mühe gegeben und so viel dran gearbeitet, da wäre es ja schade, wenn man das nur einmal aufführt. Ja, dann muss man das immer wieder aufführen. Also das ist ein ganz großartiges Werk. Bach hat so eine Kantate für einen einzigen Sonntag geschrieben. Und am nächsten Sonntag hat er eine neue Kantate geschrieben. Und wieder eine. Und wieder eine. Der hat das nur für einen Sonntag geschrieben. Und insgesamt, sagt man, hat er ungefähr 300 Kantaten geschrieben. Also mal so locker 6 Jahre Gottesdienste. Jeden Sonntag eine neue Kantate. 200 sind noch erhalten. Wenn ich mir das überlege, was die geleistet haben, was der geleistet hat, was der geschaffen hat. Das ist mehr als nur einmal irgendwas machen, ein tolles Stück, ein Werk schreiben. Der hat so viel gemacht, dass ich selber auch als Musiker oder Musikerherz da einfach nur staunen kann und demütig werde. Und denke, boah, Hammer, was Gott für Leute, für Talente in dieser Welt geschaffen hat oder gemacht hat. Ich finde das klasse, ich finde das toll, ich freue mich darüber. Mich bringt das wirklich zum Staunen und für mich ist das eine neue Definition von Treue. Jemand gibt sein Bestes und zwar nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern ständig. Ständig alles geben. Wenn jemand treu ist, ist das eine großartige Auszeichnung. Interessant ist auch, dass Jesus in einem Gleichnis später sagt, alles, was von uns erwartet wird, alles ist, dass wir treu sind. Also das ist das Größte, was wir sein können, ist treu. Treu in dem, was Gott uns anvertraut hat, treu in dem, was Gott uns gesagt hat. Treu in dem, was wir von Gott erkannt haben, treu in dem Dienst, den wir für Gott gehen wollen. Wir sollen treu sein. Und ich finde das erstaunlich. Ich finde das großartig. Simeon ist uns ein Vorbild in Treue, denn er hat vom Heiligen Geist eine Prophetie bekommen und hat daran festgehalten, obwohl er das jahrelang nicht gesehen hat, nichts davon gemerkt hat. Und er könnte ja auch sagen, Gott, jetzt lohnt sich das nicht mehr, warum soll ich da noch dran glauben? Und vielleicht geht uns das ja auch so, wenn wir Dinge glauben an Gott, wenn wir von etwas überzeugt sind, aber wir sehen keine Ergebnisse, wir sehen keine Werke, wir sehen nicht, dass es vorangeht. Wir sind dann irgendwie ganz schön, wir geben gerne auf. Wir lassen es dann los, wir sagen, oh meine Güte, hab mich vielleicht verhört, ist nichts Besonderes. Manchmal dauert es bei Gott etwas länger. Ja, und dann hilft auch kein Snickers. Gab früher mal so eine Werbung, wenn es mal länger dauert, Snickers. Aber das hilft nicht. Gott hat einen anderen Zeitplan, aber Gott kommt spätestens rechtzeitig. Er wird nie zu spät kommen. Er wird es nie verpassen. Er trödelt auch nicht, ja, oder ist irgendwie verpeilt. Er kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn wir treu an ihn glauben und treu auch das an sein Wort festhalten. Auch wenn wir nicht immer alles sehen. Es gibt manche Leute, die sagen, ach ja, das, was wir so in Offenbarung lesen oder so und dass Jesus wiederkommt, das steht schon so viele tausend Jahre in der Bibel. Und schon die Jünger damals haben geglaubt, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Der kommt bestimmt nicht wieder. Wie sieht es aus mit unserer Treue gegenüber dem Wort Gottes? Halten wir an dem fest, was wir in Gottes Wort lesen? Gott steht zu seinen Versprechungen. Und Simeon rechnete damit. Er war sich sicher, Gott hält Wort. Viele Propheten haben auch über das Kommen Jesu prophezeit, aber sie haben ihn nicht kennengelernt, nicht gesehen. Sie haben viel für Gott getan, aber sie haben das Ergebnis von dem, was sie gesagt haben, was sie verkündet haben, selber nicht mitgekriegt. Und das ist auch eine Schwierigkeit, dass wir manchmal Dinge anfangen werden, aber sie nicht, dass wir es nicht sind, die es zu Ende bringen. Vielleicht gibt es andere Menschen, andere Generationen, die das weiterführen oder das beenden, was wir angefangen haben. Ich kann verstehen, dass wir das alles gerne selbst erleben wollen. Also ich möchte das auch, wenn ich zum Beispiel jetzt hier an Viersen denke. Ich habe Visionen und Bilder und Träume über Viersen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass Gott mir diese Träume unbedingt so gegeben hat. Aber ich wünsche mir, dass Viersen als Gemeinde, dass wir wachsen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass wir eine große Gemeinde werden. Nicht, weil Größe allein schön ist, sondern weil Menschen zum Glauben kommen. Ich würde gerne mal sehen, dass wir irgendwann keinen Platz mehr hier haben. Irgendwann brauchen wir doch den Obi-Markt in Viersen, wo wir dann unsere Gottesdienste feiern können. Aber was wäre, wenn ich nicht derjenige bin, der das erlebt? Was wäre, wenn das andere Leute erleben? Wenn andere Leute die Lorbeeren ernten für das, was ich vielleicht getan habe. Wenn ich derjenige bin, der viel sät und jemand anders, der erntet, wo er nicht gesät hat. Würde das mein Gerechtigkeitsempfinden so ein bisschen stören? Boah, Gott, das war ungerecht. Ich habe die ganze Arbeit gemacht und der kommt und dann bekehren sich die Menschen. Das geht doch nicht. Ich brauche doch meine Ehre. Wir haben so unsere Vorstellungen von Ehre und das, was wir so haben wollen. Es kann doch nicht sein, dass ich die ganze Vorarbeit mache und der andere sahnt dann ab. Und alle finden den so toll und denken, weil der gepredigt hat, haben sich jetzt alle Leute bekehrt. Komme ich damit klar? Bin ich damit zufrieden? Wäre ich auch damit zufrieden, wenn Viersen die großartigste Gemeinde der Welt wird? Aber keiner kennt mehr meinen Namen und erinnert sich an mich. Wird mich das so, das sind verrückte Ideen, aber mal ganz ehrlich, ich muss mich da bewusst entscheiden, dass ich darüber nicht irgendwie innerlich so einen Groll entwickle, sondern dass ich das Gott überlasse. Es geht nicht darum, was ich leiste, es geht nicht darum, ob ich die Ergebnisse sehe, ob die Menschen mir die Anerkennung geben, die ich habe, sondern es geht darum, dass ich das, was Gott mir aufgetragen hat zu tun, dass ich das in Treue tue, dass ich dranbleibe und dass ich zuverlässig bin. Wir wollen Jesus treu bleiben, treu in unserem Dienst und in dem, was er uns aufgetragen hat. Wir wollen wie Simeon an Jesus glauben, beziehungsweise er hat an den Messias geglaubt, er wusste, dass Gott ihm den Messias noch zeigen wird. Und Simeon durfte den verheißenen Retter noch kennenlernen. Aber sein Erlösungswerk, das hat er auch nicht mehr kennengelernt. Also ich denke, dann 30 Jahre später hat er nicht mehr gelebt. Zumindest berichtet die Bibel nicht davon. Ich denke, das hat er nicht mitgekriegt. In der Weihnachtsgeschichte, habe ich mal gesagt, entwirft Lukas so eine Gegengeschichte zur säkularen Welt. Damals lebte der Kaiser Augustus und der hat zum ersten Mal war der erste Kaiser so in dem Sinne, der erste Alleinherrscher damals. Und er war auch der erste, der sich Sohn Gottes nannte. Er hat einfach erklärt, sein Adoptivvater Cäsar, der ist göttlich. Und wenn der göttlich ist, dann bin ich natürlich der Sohn Gottes. Und er hat auch verkündet, dass er der Welt Frieden bringt. Nämlich das Imperium Romanum, das Römische Reich, das sollte aller damaligen Welt Frieden bringen. Er war also der Friedensbringer, er war der Sohn Gottes. Und das nannte man damals tatsächlich Evangelium. Dieser Begriff wurde damals benutzt. Und jetzt schreibt Lukas zur selben Zeit eine Gegengeschichte. Und sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Er und die Engel singen Frieden auf Erden. Er ist derjenige, der Frieden bringt. eine ganz andere Gegengeschichte. Und dieses Reich Gottes, dieses Reich, was Jesus aufrichten wollte mit seinem Kommen, das war so oder ist so ganz anders, als die Menschen das erwarten. Es ist nicht das, was wir uns vorstellen von einem großen Reich, von etwas Tollem. Ja, so als die Menschen damals haben das erwartet, dachten, dass Jesus irgendwann auch so ein König wird wie die Kaiser in Rom, aber eben größer und stärker und dann das ganze römische Volk, alle römischen Soldaten wegwirft, rausschmeißt und dann er und Israel dann das große Reich sind auf dieser Welt. Und das hat sich so nicht erfüllt, weil Gottes Reich anders ist. Gottes Reich unterscheidet sich von einem säkularen Reich in dieser Welt. Und deswegen müssen wir auch unser Bild von Gottes Reich und unser Bild von Gemeinde immer wieder neu an Gottes Wort ausrichten oder neu einstellen. Wir verlieren das manchmal aus dem Blick. Ich gebe ganz offen zu und ich denke, es geht euch auch oft so, für uns ist wichtig, dass wir Ehre bekommen von Menschen. Wir wollen akzeptiert sein. Wir wollen, dass Menschen groß oder gut über uns sprechen. Wir schätzen Größe und Erfolg. Aber wenn das Reich Gottes und das Reich dieser Welt zusammentreffen, dann passiert was. An Jesus scheiden sich die Geister. Es gibt viele Menschen, die an Gott glauben. Aber an Jesus, da wird's haarig. Wenn du Jesus erwähnst, es gibt ganz viele Religionen, wo Gott vorkommt. Er hat dann unterschiedliche Namen, aber es geht immer um Gott. Aber wenn du jetzt sagst, Jesus ist Gott, dann wird es schwierig. Das ist so ein Punkt, da merkst du ganz schnell, das unterscheidet mich. Deswegen bin ich auch überhaupt kein Fan davon, dass man irgendwie versucht, mit allen Religionen gleichzuziehen. Ich bin dafür, friedlich mit anderen Menschen umzugehen, andere Menschen zu akzeptieren, ganz klar. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich glaube und dem, was andere Religionen glauben. Und es ist nicht mein Ziel, alles gleich zu machen, alles gleich scheinen zu lassen. Sondern ich weiß, Jesus ist der Retter dieser Welt und das unterscheidet mich von allen Religionen und Kreisen, die das nicht glauben.
Amen.
Paulus schreibt da später mal, daran erkennt ihr Irrlehren. Ja, wenn sie nicht sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Retter dieser Welt ist. Da unterscheidet sich eine Menge. Das heißt, er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Also es war von Anfang an klar, wenn Jesus auftritt, werden sich die Menschen an ihm ärgern. Die werden wütend sein, die werden sich an ihm stoßen. Sie werden durch ihn zu Fall kommen, heißt es hier in dem Text. Nicht alle. Es gibt andere Menschen, die durch ihn aufgerichtet werden. Aber genau damit müssen wir rechnen. Ja? Das heißt hier dann, durch Jesus wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Also wenn wir das Reich Gottes, wenn wir für Jesus leben, dann wird das eine Konfrontation hervorrufen. Einige Menschen werden begeistert sein. Die werden auch begeistert sein von unserer Gemeinde und sagen, ja doch, das will ich glauben, das finde ich gut. Und andere Menschen werden Widerstand leisten. Das ist so, weil an dem Punkt Jesus, da scheiden sich die Geister. Und wenn wir ernsthaft Jesus verkünden und Jesus leben, werden nicht alle Menschen in Viersen von uns begeistert sein. Das macht einen Unterschied. Wir lieben großartige Verheißungen, oder? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du wirst einmal, keine Ahnung, einen großartigen Dienst haben, oder ich weiß nicht, was für euch so groß ist. Mein Traum war immer, dass irgendwann mal jemand zu mir kommt und sagt, du wirst ein ganz toller, berühmter Musiker werden und Gott wird dich segnen und du wirst auf der ganzen Welt Konzerte geben und so. Das war oft so mein Traum. Sowas wollen wir hören, ne? So schöne Sachen, so gute Sachen. Aber so negative Dinge, das wollen wir nicht erleben, das wollen wir nicht haben. Jesus prophezeiert. Und das stört uns. Das wollen wir vielleicht nicht so haben, das wollen wir nicht so machen. Und wir wollen nicht so provokant sein. Wir wollen lieber ein bisschen angepasst sein. Ein bisschen low level. Ja, ein bisschen smooth. So. Aber auffallen, gefällt uns nicht. Simeon segnete sie, also Maria, und sagte zu Maria, also segnete die beiden und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihn zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Das ist, glaube ich, nicht die Verheißung, die Maria hören wollte. Also gefallen hat ihr das bestimmt nicht. Letztendlich deutet Simeon an, dass Jesus sterben wird. Und wir kennen die Geschichte, einige Jahrzehnte später steht Maria unterm Kreuz, wo ihr Sohn auf brutale Art und Weise hingerichtet worden ist. Was ist denn jetzt mit den ganzen Verheißungen Gottes, könnte man meinen. Das Evangelium ist doch eine gute Nachricht. Wir wollen doch nicht solche schlechten Nachrichten hören, oder? Aber damals war das scheinbar völlig klar. Doch, wenn wir an Jesus glauben, und es ist eine gute Nachricht, was Jesus für uns getan hat, dann wird es Widerstand und auch Probleme hervorrufen, weil Menschen damit nicht klarkommen. Entweder sie glauben das, oder sie können es aber auch nicht einfach abtun, sondern sie werden ärgerlich werden, werden wütend werden. Das schafft sowas. Das Happy End gibt es. Ja, es gibt ein Happy End in der Bibel, aber das kommt erst im Himmel, nicht auf dieser Erde. Wir hätten das Happy End gerne schon früher. Ja, so ein paar Probleme, okay, aber dann irgendwann, dann sehen alle Menschen, dass wir auf der richtigen Seite waren, dass wir ja doch recht hatten. So, das ist immer so unser Gerechtigkeitssinn. Es wird ein Happy End geben, aber erst im Himmel. Die Prophetin Hannah, die war jetzt tatsächlich alt. Die hat lange für Gott gelebt und sie hatte so einen Dienst, wo wir heute vielleicht sagen, sie ist treu. Die hat im Tempel gelebt, die war gerade mal 7 Jahre verheiratet gewesen, dann ist ihr Mann gestorben und sie ist Witwe geblieben. Und das heißt, dass sie letztendlich im Tempel gelebt hat. Ich weiß nicht, wie lange, aber die war Tag und Nacht im Tempel und hat Gott gedient durch Beten und Fasten. Ich weiß nicht, für wen das von euch so ein richtig toller Dienst wäre. Wenn ihr so gesagt bekommt, dein Job ist es, in der Gemeinde zu beten und zu fasten. Das ist dein Dienst. Also ich würde sagen, das wird mir schon wehtun. Das wäre anstrengend und wird mir schwerfallen. Und sie hat diesen Dienst getan. Auch sie war treu. Und sie hat genauso, obwohl sie schon alt war, nachher den Menschen, die auf die Messias gewartet haben, genau von diesem Kind erzählt. Die hatte scheinbar, weil sie so viel gebetet hatte, einen geistlichen Durchblick. Die hat auch erkannt, wer Jesus ist. Genauso wie Simeon das erkannt hat durch den Heiligen Geist. Und sie hat es verkündigt, sie hat es weitererzählt. Das heißt, von Jesus zu erzählen, dabei spielt das Alter keine Rolle. Sag also nicht, du bist zu alt. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, sag nicht, ich bin zu jung. Das ist gut. Aber es gibt auch eine, oder ich würde auch sagen, es müsste diese Bibelstelle geben, sag nicht, ich bin zu alt. Bei Hannah sehen wir, mit 84 Jahren fängt sie an, allen Leuten von Jesus zu erzählen, von diesem Kind zu erzählen und zu sagen, der Messias ist da. Der ist schon gekommen. Und es gibt noch einen Punkt, ganz im Abschluss, den ich hier noch hervorheben möchte aus dieser Geschichte. Es heißt, dass Jesus ein Licht für die Nationen sein wird. Und da merken wir, da ist eine Dimension drin. Das geht jetzt nicht nur um eine nette Geschichte, sondern jetzt sind alle Menschen angesprochen. Wenn ich die ganze Weihnachtsgeschichte anschaue, da sind so unterschiedliche Menschen, die damit beteiligt sind. Da gibt es ein älteres Ehepaar, Zacharias und Elisabeth, die noch schwanger werden. Dann gibt es ein ganz junges Paar, Maria und Josef, die Probleme haben. Der Josef, der eine Entscheidung treffen muss zwischen seinen enttäuschten Gefühlen und zwischen dem, was Gott sagt. Ja, auch der musste sich treu zu Gott stellen. Dann gibt es die Hirten, ganz normale Menschen wie du und ich. Hier die Hanna, uralt. Simeon, wissen wir nicht, wie alt er war. Also verschiedenste Generationen sind beteiligt. Und alle sollen von Jesus erzählen. Und wenn wir etwas auch aus dieser Weihnachtsgeschichte dann für uns mitnehmen als Gemeinde heute, da würde ich sagen, wir wollen hier in Viersen Jesus verkünden. Wir wollen von Jesus was weitersagen, auch wenn es Widerstand hervorrufen wird. Aber es wird auch Menschen geben, die dadurch aufgerichtet werden, die dadurch Erlösung finden, die dadurch nach Hause kommen, die Frieden finden. Aber dafür brauchen wir alle Generationen. Wir brauchen noch alle Nationen. Das ist nicht eine Sache einer bestimmten Bevölkerungsschicht. Wir brauchen alle sozialen Schichten. Egal, ob du studiert hast oder nicht, ob du eine Ausbildung hast, ob du viel Berufserfahrung hast oder wenig. Es ist egal. Es spielt keine Rolle. Gott, die Gemeinde, braucht jeden. Das Entscheidende ist, sind wir treu in dem, was Gott uns gezeigt hat, in dem, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, was wir tun sollen. Und das möchte ich uns so mitgeben, auch fürs neue Jahr und auch aus dieser Weihnachtsgeschichte herausnehmen, wenn wir diesen Simeon anschauen. Simeon war treu, er hat an Gottes Verheißungen festgehalten. Hanna war treu, hat treu im Tempel gedient. Und auch wir wollen das tun. Lass uns dranbleiben. Und das ist manchmal schwieriger, als mal so ein riesen Event zu veranstalten, einen tollen Gottesdienst zu machen, Konzert zu geben. Alles super, alles schön. Aber dran zu bleiben, das ganze Leben, nicht aufzugeben, festzuhalten, das Wort Gottes zu studieren und es zu glauben, es zu leben. Auch wenn es nicht immer so aussieht. Ich lade euch ein, lasst uns dranbleiben, so wie Simeon und Hanna. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Wir danken dir, dass du der Erlöser bist, der Retter bist dieser Welt. Wir danken dir, dass wir an dich glauben dürfen. Aber das Ganze ist nicht nur eine einmalige Geschichte zu Weihnachten, so der Höhepunkt, sondern das wollen wir unser ganzes Leben leben. Wir wollen an dich glauben, wir wollen dir treu sein. Wir wollen mit dir leben, wir wollen mit dir gehen. Jesus, wir brauchen manchmal Ermutigung. Wir brauchen manchmal deine Kraft. Ich möchte dich bitten, dass du uns ausrüstest mit allem, was wir brauchen. Aber wir wollen dir heute auch für das nächste Jahr sagen, Jesus, hier sind wir, wir stehen dir zur Verfügung, wir wollen dir treu sein. Jesus, wir gehen mit dir bis ans Ende der Welt.